Deutschlandfunk. Hintergrund.
Mexiko. Blutiger Wahlkampf und politischer Aufbruch. Von Anne Demmer.
Eine Präsidentin finde ich wunderbar. Und wenn es Claudia Sheinbaum wird, umso besser. Es ist eine Partei, die wirklich den Armen hilft. Das sieht man ja zum Beispiel am Gehalt, das total niedrig war. Und dank Präsident López Obrador ist es gestiegen und wir bekommen jetzt mehr Geld.
Meint Ulises Reyes, 52 Jahre alt. Er arbeitet für ein Reinigungsunternehmen. Marielle Rodriguez, 35 Jahre, verkauft auf der Straße Essen.
Es wäre super, wenn das Land von einer Frau regiert wird, damit sich etwas verändert, es eine neue Politik gibt, gegen den Machismus, dass die Männer nicht mehr die Macht haben und sagen, wo es lang geht.
Juan Manuel Martínez López, 25 Jahre alt, findet es unglaublich, dass Mexiko voraussichtlich eine Präsidentin bekommen wird.
Das in einem Land, das nach wie vor so sehr vom Machismus geprägt ist. Ich hoffe, dass das die Partizipation der Frauen in der Politik fördert und einen positiven Einfluss auf die Stadtentwicklung und soziale Themen hat.
So die Leute in Mexiko-Stadt auf der Straße kurz vor den Wahlen. Niemand sagt vor offenem Mikro etwas Abfälliges. In einem Land, in dem es rund 11 Femizide am Tag gibt, ist diese frauenfreundliche Haltung allerdings sicher nicht repräsentativ. Die Aufklärungsrate von Morden an Frauen aufgrund ihres Geschlechts geht gegen null. 70% der Frauen über 15 haben Gewalt erlebt. Machismus prägt den Alltag der Mexikanerinnen. Dennoch. Vertraut man den Umfragen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Claudia Sheinbaum die erste weibliche Präsidentin in Mexiko wird. Von 3 Spitzenkandidaten für die nächste Präsidentschaft hat sie die besten Aussichten. Präsidentin, Präsidentin, rufen hunderte Frauen der 61-Jährigen auf einer Wahlkampfveranstaltung zu.
Ich möchte, dass ihr, die Frauen, diese Botschaft in eurem Herzen tragt. Wenn eine Frau Präsidentin wird, gewinnt nicht nur eine, sondern wir gewinnen alle.
Sheinbaum liegt in allen Umfragen seit Monaten vorn. Von den Meinungsforschungsinstituten werden ihr kurz vor den Wahlen knapp 49% der Stimmen zugesprochen, gefolgt von Xochitl Gálvez, die auf 28% kommt. Die 61-jährige Ex-Senatorin, Unternehmerin und Computeringenieurin tritt für die rechtskonservative Partei Acción Nacional an, Teil des wichtigsten Oppositionsbündnisses Frente Amplio por México, geformt aus 3 Parteien, von denen 2 jahrzehntelang die Politik in Mexiko bestimmt haben, bevor sie von der linken Morena-Partei des amtierenden Präsidenten verdrängt wurden. Schlusslicht im Rennen um das höchste Amt im Staat ist Jorge Álvarez Maínez, 38 Jahre alt, von der noch jungen Partei Movimiento Ciudadano, mit Werten um die 10%.
En la democracia todas las voces cuentan. Por eso, el INE trabaja para ti, para que puedas elegir con libertad lo que quieres para México.
Rund 20.000 Ämter werden am 2. Juni in Mexiko neu besetzt. Neben einem neuen Staatsoberhaupt werden auch 8 Gouverneursposten gewählt, hunderte Kongresssitze und lokale Ämter neu vergeben. Die umfangreichsten Wahlen der Geschichte des Landes zählen allerdings auch zu den blutigsten. Laut einem Bericht der politischen Consulting-Firma Integralia wurden allein zwischen dem 1. September letzten Jahres und dem 1. April fast 400 Politikerinnen, Politiker und Journalisten Opfer von gezielter Gewalt. Die Angriffe reichten von Einschüchterungen, Drohungen und Entführungen bis hin zu Mord. Mehr als 30 Kandidatinnen und Kandidaten wurden im Vorfeld der Wahlen umgebracht. Auch Gisela Gaitán hat dieses Schicksal erlitten. Kurz zuvor hatte sie auf einer Pressekonferenz erklärt, dass sie Sicherheitskräfte beantragt habe. Auf Bildern sieht sie engagiert, anpackend aus. Schwarze lange Haare, offenes Lachen. Die 37-jährige Juristin kandidierte für das Amt der Bürgermeisterin von Celaya im Bundesstaat Guanajuato, einem wichtigen Industriestandort. Laut Umfragen hatte sie gute Aussichten. Die Stadt gehört verschiedenen Statistiken zufolge zu den gewalttätigsten der Welt. In ihrer Kampagne warb die junge Politikerin der linken Morena-Partei für eine neue Sicherheitsstrategie.
Hoy los celayenses nos sentimos sobrevivientes. Junto contigo, quiero que seamos el cambio de nuestro presente con la mirada puesta en el futuro.
Wir, die Menschen von Celaya, fühlen uns als Überlebende. Gemeinsam mit euch möchte ich, dass wir unsere Gegenwart verändern, mit Blick auf die Zukunft, dass wir gemeinsam den Mut finden, uns der Angst zu stellen.
Ihr Wahlkampf dauerte genau einen Tag. Den Auftakt machte sie auf einem lokalen Markt. Wenige Stunden später wird sie in einer nahegelegenen Gemeinde in einem Brennpunktviertel auf offener Straße von Auftragskillern erschossen. 6 grausame Sekunden davon sind in den sozialen Netzwerken zu sehen. Das Amateurvideo wurde unzählige Male geteilt. Mittlerweile sind die mutmaßlichen Täter festgenommen worden. Über das Motiv, darüber, was tatsächlich passiert ist, können die Bewohner in Celaya derzeit nur spekulieren. Auf einem Platz im Zentrum der Stadt sitzt ein junger Mann auf einer Bank. So richtig will er sich nicht darüber in aller Öffentlichkeit auslassen. Er guckt sich um, um sicherzugehen, dass niemand zuhört.
Es ist sehr, sehr schwierig, über dieses Thema offen zu sprechen. Es könnte die Oppositionspartei gewesen sein. Oder die Bürgermeisterkandidatin könnte die Interessen von jemandem bedroht haben. Wir sprechen hier lieber nicht darüber. Da mischt man sich besser nicht ein.
Der 23-Jährige, der seinen Namen nicht nennen will, bricht das Gespräch schnell ab. Gerade in Wahlkampfzeiten nimmt das organisierte Verbrechen Einfluss auf die Machtverhältnisse. Es gäbe mittlerweile 200 kriminelle Gruppierungen, die in Mexiko aktiv seien und ihre Interessen verteidigten, erklärt Falco Ernst von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group. Längst geht es nicht mehr nur um Drogen. Das organisierte Verbrechen dominiert das lukrative Geschäft mit Avocados, Limetten, Hühnchen, verdient an Menschenhandel und Migration, erpresst, entführt und treibt vor allem auch Schutzgelder ein. Und damit nicht genug.
Also es geht mittlerweile halt sehr, sehr stark um legale Märkte, inklusive Landwirtschaft, Industrie, globaler Handel auch. Und vor allen Dingen haben die Gruppen auch gemerkt, wenn sie einmal Zugang zum Staat haben, und deswegen sind Wahlen auch so wichtig, dass man sehr, sehr viel Geld abschöpfen kann von öffentlichen Aufträgen. Und da geht es dann viel um die Bauwirtschaft, um Infrastrukturprojekte und auch einfach darum, seine eigenen Leute dann auf der Liste der bezahlten Angestellten zu platzieren. Und das ist im Prinzip einfach eine andere Quelle des sehr, sehr stark diversifizierten Portfolios von den kriminellen Gruppen in Mexiko mittlerweile geworden.
Dutzende Lokalpolitiker im ganzen Land haben ihre Kandidaturen teils wegen akuter Drohungen gegen sie zurückgezogen. Inzwischen fließt viel Geld der Kartelle in die politischen Kampagnen. Sie setzen eigene Kandidaten und Kandidatinnen auf den Wahllisten durch, drohen und erpressen, um ihre Interessen durchzusetzen. Auch außerhalb von Wahlkampfzeiten hat sich die Gewalt in den Alltag der Menschen in Celaya eingefressen, ist längst Normalität geworden.
Vor 6 Jahren hat sich die Situation hier angefangen zuzuspitzen, die Sache mit den Kartellen. Damit hat der Konflikt angefangen. Mittlerweile gehören wir zu den gefährlichsten Städten der Welt. Bars machen hier schon früh zu. Abends vermeidet man es, rauszugehen, weil etwas passieren könnte.
Erzählt Alberto, ein Medizinstudent, der eine private Universität in Celaya besucht und auch hier aufgewachsen ist. Genau wie seine Freundin Paulina.
Hier ist es gefährlich, aber für uns ist es irgendwie normal geworden, weil wir hier aufgewachsen sind. Obwohl man natürlich immer ein wenig Angst hat, auch jemanden zu verlieren.
Das Phänomen der Gewalt bei Wahlen hat im Land zugenommen und breitet sich immer weiter aus. Mittlerweile sind es 13 der 32 Bundesstaaten, die betroffen sind. Zu den Brennpunkten gehört auch der Bundesstaat Guerrero im Süden des Landes. Allein 7 der über 30 Morde an Kandidatinnen und Kandidaten, die sich um ein politisches Amt beworben haben, wurden hier verübt. In vielen Regionen ist der Staat quasi nicht mehr existent. Als Vermittler springt immer häufiger die Kirche ein. Für einen Waffenstillstand in Guerrero hat unter anderem der emeritierte Bischof Salvador Rangel zwischen lokalen Gruppen vermittelt.
Hasta ahorita está funcionando. Ya tiene la cuaresma, ya tiene
Bisher funktioniert es. Der Frieden hat bislang 50 Tage gehalten und mein Interesse ist es, dass dieses Beispiel hier Schule macht. Dass es Pakte gibt, Abkommen, Waffenstillstände. Diesem Vorbild könnten auch andere Kartelle folgen.
Berichtet er vor einigen Wochen am Rande eines Kirchenjubiläums. Über die genauen Konditionen des Waffenstillstands lässt er sich allerdings nicht aus. Der Zustand ist sicherlich fragil. Vor 8 Jahren begann Salvador Rangels Vermittlerrolle. Am Ende hatte er auch keine andere Wahl. Mitglieder des organisierten Verbrechens bitten ihn, ihre Kinder zu taufen oder sie zu trauen. Sie kommen in seine Kirche, viele von ihnen sind sehr gläubig. Keine einfache Rolle. Auch Rangel kann schnell in die Schusslinie geraten, wie Dutzende Priester, die im ganzen Land ums Leben gekommen sind, das weiß er.
De las elecciones pasadas, del 2018.
Bei den letzten Wahlen 2018 hatten die Drogenbosse, das organisierte Verbrechen, schon großen Einfluss. Sie haben ihre Leute auf vielen Positionen installiert. Bedauerlicherweise hat diese Einflussnahme weiter zugenommen. Diese Leute werden nach den Wahlen für sie arbeiten. Sie werden ihnen Gefallen tun. Die Situation wird noch schwieriger. Es wird Regierungen auf lokaler Ebene geben, die aber vom organisierten Verbrechen kontrolliert werden.
Je weiter man in die Berge von Guerrero hineinfährt, desto vergessener wirken die Dörfer. Die Straßen sind in weiten Teilen kaum asphaltiert. Ein Schlagloch folgt auf das nächste. An diesem Tag wird in der Region, rund 1,5 Stunden von der Hauptstadt des Bundesstaates entfernt, das katholische Fest San Marcos gefeiert, mit bunten Umzügen. Es ist eine arme Region. Früher wurde hier Klatschmohn für die Produktion von Heroin und Marihuana angebaut, für den unersättlichen Drogenkonsum in den USA und Europa. Seit der Legalisierung von Cannabis in einigen Teilen der Vereinigten Staaten lässt sich damit kaum noch Geld verdienen. Klatschmohn ist chemischen Drogen wie Fentanyl gewichen. Allein zwischen 2019 und 2022 stieg die Zahl der Beschlagnahmungen von Fentanyl an der Grenze zwischen Mexiko und den USA um 300%. Auf den Feldern wachsen jetzt Mais und Bohnen. Zur Selbstversorgung, wie ein Mann um die 70, der seinen Namen nicht nennen möchte, erzählt. Er sitzt an einem Tisch und isst zur Feier des Tages Pozole, einen typischen Maiseintopf, der für das Fest extra zubereitet wurde.
Die Regierung hat uns verlassen. Wenn es hier brennt, kommt uns niemand zur Hilfe. Das Feuer wird von den Dorfbewohnern gelöscht. Sie packen an, obwohl sie kein Geld dafür bekommen.
Wahlplakate sind in dem Ort nicht zu sehen. Ein weiterer Mann am Tisch erklärt, wie der Wahltag ablaufen wird. Der Anführer einer lokalen kriminellen Organisation werde kommen und sagen, wen das Dorf wählen soll.
Er wird uns alle Daten geben. So und so heißt er von dieser Partei. Das heißt, dann wissen wir ganz genau, für wen wir wählen. Früher sind die Kandidaten hierher gekommen, haben für sich geworben. Jetzt nicht mehr. Sie betrügen. Zuerst sagen sie, dass sie uns unterstützen. Und dann passiert nichts. Sie vergessen es.
In seinem Dorf fehle es an allem. An Entwässerungsrohren, die dafür sorgen, wenn die Regenzeit beginnt, dass nicht alles überschwemmt wird.
Es fehlt ein Krankenhaus. Der Regierung sind wir egal, weil wir so ein kleines Dorf sind. Hier wurde nur ein Teil der Straße geteert. Und das hat er gemacht. Er hat uns unterstützt.
Er weist auf einen Mann. Sein Gesicht hatte er mit einem Tuch vermummt, nur die Augen sind zu sehen. Er trägt eine schwarze, ausgewaschene Jeans und ein khakifarbenes T-Shirt. An seinem Körper hängt ein Sturmgewehr herunter, eine AR-15. Bei seiner Ankunft, bevor er aus dem kugelsicheren roten Pickup steigt, sondieren drei Leibwächter das Terrain. Erst dann nähern sich die Dorfbewohner und hängen ihm orangefarbene Blumenkränze um den Hals, um ihn zu ehren. In der Kirche kniet er mit seinem Sturmgewehr vor der Brust nieder. Einzeln werden Dorfbewohner bei ihm vorstellig, um ihm zu danken. Eine ältere Frau faltet vor ihm die Hände. Sie spricht leise zu dem vermummten Mann, spricht in ihrer indigenen Sprache Nahuatl. Er hat das Fest für das Dorf ausgerichtet, ist der Anführer einer lokalen kriminellen Vereinigung, die in den Waffenstillstand in Guerrero eingewilligt hat.
¿Por qué es necesario que nosotros existamos? Y si no existimos nosotros...
Wenn wir, meine Leute und ich, nicht existieren würden, dann wäre hier noch größeres Chaos. Ein Machtvakuum. Früher gab es hier Überfälle, Raubüberfälle auf den Straßen. Seitdem wir hier übernommen haben, gibt's das nicht mehr. Wir haben hier mit der Bevölkerung gesprochen und ihnen gesagt, wie wir hier arbeiten wollen. Hier wird seitdem nichts mehr geklaut. Keine Kuh, kein Tier, nichts. Die Leute haben das verstanden und sind damit einverstanden. Diejenigen, die damit weitergemacht haben, weiter geraubt haben, die sind jetzt tot. So vermeiden wir die Überfälle auf der Straße. Jetzt kann man sich hier völlig bedenkenlos bewegen, ohne dass man überfallen wird.
Sagt er trocken. Der Mann, dessen Gesichtsausdruck hinter seiner Maske verschwindet, hat seinen eigenen moralischen Code, seine eigenen Regeln, wie er betont.
Ich bin nicht mit Entführungen, Erpressungen, Schutzgeldern, Überfällen einverstanden. Darum habe ich mich entschieden, für mein Leben, das der Menschen hier und meiner Familie zu kämpfen.
Liest man Artikel über ihn, hört sich das anders an. Da ist genau davon die Rede. Er fährt fort, auch der Handel mit chemischen Drogen sei für ihn tabu, weil das die Menschen zerstöre. Minderjährige würde er ebenfalls nicht in seine Organisation aufnehmen. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Für die Feste zu Ehren San Marcos hat er das Essen bezahlt, die Musik, die Getränke. In einem Dorf hat er Rodeo spendiert. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Leute scheinen ihm zu vertrauen, sich mit der Situation arrangiert zu haben. Die Menschen fühlen sich von ihm geschützt, erklärt ein Priester in einem anderen Ort. Was sich in Guerrero und vielen Regionen des Landes vor den Wahlen abspielt, beobachtet auch der Mexiko-Experte der International Crisis Group, Falco Ernst. Aber man müsse da genau hinschauen und differenzieren, denn es seien nicht immer nur die Kriminellen, die in das politische System hineinfuschten. Zum Teil verfolgten auch die Kandidaten ihre eigene kriminelle Agenda und wüssten gleichzeitig genau,
dass man in bestimmten Bereichen einfach nicht erfolgreich politisch mitspielen kann, wenn man keine Deals macht mit den kriminellen Gruppen.
Das alles mache es nicht leicht, die Korruption, die Verstrickung von organisiertem Verbrechen und Politik zu bekämpfen. Die neue Regierung steht vor riesigen Herausforderungen. Das Thema Sicherheit, die Armut, die anhaltende Gewalt gegen Frauen, die Straflosigkeit – 95% der Straftaten bleiben ungesühnt. Ob es einer Präsidentin gelingen wird, da mehr Erfolge zu erlangen als ihren männlichen Vorgängern in den letzten Dekaden, muss sich zeigen. Aber dass aller Voraussicht nach zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau das wichtigste Amt im Land bekleiden wird, sei schon ein Erfolg an sich, erklärt Amneris Chaparro vom Institut für Geschlechterstudien. Allerdings werde das sicherlich nicht von heute auf morgen einer neuen Generation von Frauen den Weg ebnen.
Ich denke, dass dies symbolisch sehr stark ist, aber ich denke auch, dass wir auch mit unseren Erwartungen bescheidener sein müssen, in dem Sinne, dass es kaum Frauen, auch international, gibt, die mächtige Positionen in der Politik erreicht haben und damit substanzielle Veränderungen geschaffen haben.
Eine erste weibliche Präsidentin an der Spitze in Mexiko dürfte viele Widersacher haben. Im einflussreichen mächtigen Militär, in den Beraterstäben, einflussreiche Politiker. Aber es könnte ein erster Schritt für ein Umdenken sein.
Das war der Hintergrund. Mexiko, blutiger Wahlkampf und politischer Aufbruch. Von Anne Demmer. Redaktion Frederik Rother.